Biegemann unterwegs.
Das Jahr geht mit den Marsberger Geschichten klassisch zu Ende. Wir besuchen Schloss Pattberg und Ulrike Droste zu Fischering. Dabei lernen wir nicht nur etwas über die beiden Linien der Drostes zu Fischerings kennen, sondern wir werden das Schloss besichtigen. Wir erfahren Wissenswertes über die Ruhrtalbahn, über eine Schlosskapelle und über eine vielleicht bald Heilige der Familie. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Markus Hiegemann und unterwegs auf Schloss Pattberg. Ulrike Gräfin Droste zu Fischering hat uns eingeladen in ihr Schloss hier in Pattberg. Vielen Dank für die Einladung, Frau von, ja, wie sage ich eigentlich richtig, von Droste zu Fischering. Nein, von Pattberg.
Wir haben keinen von im Namen, das gehört sich nicht bei einem so altehrwürdigen Namen. Droste ist ein Berufsname und vor Berufsnamen kommt im Allgemeinen kein von, sondern vor Ortsnamen. Das ist so eine grobe Regel. Und Droste heißt so viel wie Küchenmeister, gehört zu den karolingischen Haushaltsämtern, denn Karl der Große führte ja seinen ganzen Haushalt und seine ganze Verwaltung mit sich und war deswegen immer voll gerüstet, Urteile zu sprechen und irgendwas zu regeln und zu machen und zu tun. Aus diesen Haushaltsämtern, das war hauptsächlich der Küchenmeister, der Mundschenk, der Kämmerer und der Marschall, haben sich die Ministerien entwickelt später. Zum Beispiel aus dem Küchenmeister hat sich der Hausverwalter, also der Innenminister, entwickelt.
Jetzt haben Sie ja noch einen zweiten Bestandteil. Droste war jetzt der eine Bestandteil. Was hat es mit Fischering auf sich?
Fischering ist die Stammburg. Die wurde dieser Familie zu Lehen gegeben, weil sie in ihrem Amt sich irgendwie hervorgetan hatten. Und sie ließen darauf ihren Familiennamen, der ganz anders gewesen ist wie bei allen Haushaltsämterfamilien, die ein Lehen gekriegt haben. Die ließen dann ihren Familiennamen fallen, wie zum Beispiel Droste zu Hülshoff, dieselbe Konstruktion. Die hießen früher Dekenbrock. Die Droste zu Fischerings hießen Wulfheim. Die haben dann eben ihren Berufsnamen sozusagen als Hauptnamen genommen und haben daran ihr Lehen gehängt. Und das wurde dann erblich.
Wenn man heute seinen Namen ändern will, dann muss man ja zu einer Namensänderungsbehörde gehen.
Das gab es noch nicht damals. Denn es wurde ja immer das genommen, woran man den Menschen am sichersten erkannte. Das war eben nicht, dass er mal Wulfheim hieß, sondern dass er Droste des Fürstbistums Münster war und dass ihm die Burg Fischering zu Lehen gegeben war, die dann sein Stammsitz wurde.
Ihr Sitz ist ja heute Schloss Pattberg. Wie es dazu kam, hören wir nach Peter Sebastian. Mein Engel ist menschlich. Heute Abend besuche ich Frau Gräfin Ulrike Droste zu Fischering. Sie zeigt uns hier ihr Schloss und gibt auch Einblicke in das Familienleben, in die Geschichte ihrer Vorfahren. Ja, wie heißt es eigentlich jetzt richtig? Ist das hier Schloss Pattberg?
Schloss Pattberg, der Ort heißt Pattberg. Und es hat auch eine Familie von Pattberg gegeben, die aber die adlige Familie ausgestorben ist. Die nicht adligen Teile blühen und gedeihen in der ganzen Welt. Und jeder, der Pattberg heißt, weiß auch, dass er aus Pattberg kommt. Und letztendlich, egal ob ehelich, unehelich, eingeheiratet, Adel fallen gelassen oder so, dass sie aus dieser Familie Pattberg stammen. Aber die adlige Familie Pattberg bestand 1802 aus einem jungen Mädchen. Die Mutter war verwitwet und es gab nur dieses eine Kind, das war Maria Regina Franziska. Die heiratete einen jüngeren Sohn aus dem Hause Freiherr Droste zu Fischering im Münsterland. Und so fing es an mit den Drostes.
Seit wann sind Sie denn jetzt hier auf diesem Schloss Pattberg?
Ich habe mich 1967 verlobt und wir haben 1968 geheiratet. Mein Mann war der Älteste und war noch hier im Hause. Seine Geschwister hatten in großem Schwung geheiratet. Innerhalb von etwas über einem halben Jahr waren von den 6 Geschwistern 4 aus dem Hause und der eine war Geistlicher. Es war nur noch er übrig. Und alle Welt hatte ihn aufgegeben, weil er schon beinahe 40 war. Er hat es aber trotzdem noch getan, Gott sei Dank.
Ja, mit 40 kann das Leben auch anfangen.
Heute ist es ja ganz üblich, dass man sehr spät heiratet. Man macht vorher so alles Mögliche, macht Reisen, gönnt sich zwei Autos und ein Haus oder so. Und letztendlich vielleicht heiratet man auch gar nicht, weil dann kann man leichter wieder auseinandergehen.
Oder man macht ein paar Radiosendungen. Dann wollen wir uns mal hier Ihr Schloss, Schloss Padberg, ein wenig genauer anschauen. Wir stehen ja jetzt hier in der Eingangshalle.
Ich bin auch zuallererst in diesen Raum geführt worden, als ich das erste Mal dieses Haus betrat. Da befindet sich nämlich die Kapelle. Und wir sind in der seltenen, glücklichen Lage, dass wir noch das Allerheiligste im Hause haben. Das heißt, wir haben regelmäßig jeden Montagmorgen eine heilige Messe. Im Sommer um 7:30 und im Winter um 8:00. Und die wird gelesen vom Ortsgeistlichen, Pater Ulrich Maria Ebert.
Wollen wir zuerst in die Kapelle gehen?
Können wir machen, gerne.
Mann unterwegs. Jetzt sind wir hier in der Kapelle. Man merkt es auch ein wenig an dem Hall. Es hallt etwas mehr. Und jetzt sehen wir etwas, was wir auch schon auf Schloss Kannstein in der Kapelle gesehen haben, nämlich Rauten, würde ich sagen, oder Totentafeln. Wäre das die richtige Bezeichnung?
Totentafeln oder Totenschilde, die werden angefertigt, wenn der Hausherr oder die Hausfrau sterben, die hier im Hause geblieben sind. Und es ist üblich, dass das vorm Sarge hergetragen wird. Nach der Beerdigung wird dieses Schild über der Haustüre angebracht. Beim Hausherr ursprünglich ein Jahr lang und bei der Hausfrau ein halbes Jahr. Das fand ich ungerecht. Ich habe bei meiner Schwiegermutter das Schild auch ein Jahr hängen lassen. Die hat genauso viel zu sagen gehabt hier. Habe nicht eingesehen, warum sie weniger wert sein sollte.
Wer ist zuletzt gestorben?
Von denen, die ich gekannt habe, ist zuerst gestorben mein Mann, leider Gottes. Der ist beinahe 30 Jahre tot. Und zuletzt gestorben ist sein Vater. Der hat nach einem Schlaganfall noch 15 Jahre gelebt hier. Hat mir sehr geholfen bei der Betriebsführung. Und der ist genau einen Tag vor seinem 96. Geburtstag gestorben.
Wenn wir jetzt mal die Kapelle ein wenig beschreiben, also wir kommen rein, wir haben hier einige Sitzbänke und wir haben auch hier einen Marienaltar.
Dieser Altar ist später gekommen. Ursprünglich war das ein einfacher Altar mit einem Kruzifix auf dem Altartisch, also auf einem Sockel stehend. Und zwar hat diesen Altar die Firma Larenz aus Marsberg gemacht. Herr Larenz hat auch diese Bilderrahmen, glaube ich, gemacht hier mit den Kreuzchen drauf vom Kreuzweg. Und dieser Marienaltar stammt, glaube ich, aus den 30er Jahren erst. Die Kapelle ist schon etwas vorher errichtet worden. Und da kam also dieser kleine Altar, der einen Drehtabernakel enthält. Und ich habe mal erlebt, dass ein kleiner Bursche hier aus dem Dorf, der sonst ein großer Nichtsnutz war, und als der Pater also mit dem Schlüssel fuhrwerkte und den Drehtabernakel zum Drehen brachte und dann erschien der Kelch mit dem Velum drüber, da stieß der Kleine mich in die Rippen und sagte, oh cool, darf ich auch mal? Also das war die ganze Frömmigkeit, die dabei rumkam.
Soria war das mit ihrem bekanntesten Stück Dominique. In der Familie Droste zu Fischering gibt es auch eine bekannte Ordensfrau, nämlich Maria Gräfin Droste zu Fischering. Sie wurde 1863 in Münster geboren. Ulrike Droste zu Fischering, in welchem Orden war sie denn?
Sie selber war Nonne im Orden vom Guten Hirten und war als solche nach Portugal geschickt worden, war dort Oberin.
Wann war das, zeitliche Einordnung ungefähr?
Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Sie ist, glaube ich, nur 4 Jahre in Portugal gewesen und dann ist sie schon gestorben. Sie ist sehr jung gestorben, mit 36 Jahren, soweit ich mich erinnere. Sie hat dafür gesorgt, dass der Papst Leo der 13. die ganze Welt dem Heiligsten Herzen Jesu geweiht hat und an den Vorfeierlichkeiten zu diesem Weltfeiertag ist sie gestorben in ihrem Kloster mit Blick auf den Altar, während diese Messen da schon gelesen wurden. Und das war also ihre höchste Bestrebung, das durchzusetzen. Und sie hat ihn überzeugt und er hat es auch getan. Seit der Zeit ist die Herz-Jesu-Verehrung wieder mehr im Vordergrund. Aber sonst hat sie dafür gesorgt, was natürlich für Aufsehen sorgte in der Familie. Sie hat sich um, was man damals gefallene Mädchen nannte, gekümmert. Sie las die von der Straße auf und führte die einem ordentlichen Leben zu. Und sie wurde schon zu ihren Lebzeiten in Portugal verehrt wie eine Heilige. Und jetzt ist der Heiligsprechungsprozess seit kurzem im Gange. Und es kann gut sein, dass sie in 1-2 Jahren schon heilig gesprochen wird. Zur Seligsprechung sind wir alle nach Rom gefahren.
Dann haben Sie demnächst vielleicht eine Heilige in der Familie.
Das wäre schön. Ich hoffe es, dass wir es noch erleben. Ich glaube schon. Denn die Vorarbeiten sind abgeschlossen. Das Wunder, was in Amerika passiert ist, ist anerkannt worden. Und die Sachen liegen jetzt in Rom zur Weiterbearbeitung. Es ist also schon sehr weit fortgeschritten.
Welches Wunder war in Amerika?
Das ging um eine Frau, die sozusagen totgeweiht war. Und die haben die selige Maria Droste zu Fischering also extra angerufen und sich ein Stück Gewand besorgt von ihr. Die Frau ist geheilt worden. Ich habe nicht gewusst, dass so viele Leute da zugucken und das überprüfen. Professoren und alles Mögliche sind alle namentlich aufgeführt. Und das ist jetzt nach Rom geschickt worden.
Also dieses Wunder ist auch noch gar nicht so lange her.
Das Wunder lebt noch und bei der Seligsprechung habe ich ihr letztes Wunder, das davor, was für die Seligsprechung nötig war, habe ich noch kennengelernt. Die war allgemein bekannt als das kleine Wunder. Sie war eine klein gewachsene Frau, die aber noch ein Kind war. Dieses Kind war schon tot erklärt oder so und die Mutter hat dafür gesorgt, dass sie mit etwas von der seligen Schwester Maria in Berührung kam. Damals natürlich noch nicht selig. Und sie ist auch exhumiert worden, als das dann losging mit dem Vorschlag zur Seligsprechung. Eine Oberin hat es voll protokolliert alles, jeden Schritt, wie sie dann aufmachten und wie die ganze Familie drumherum stand. Mein Schwiegervater war, glaube ich, auch dabei. Das war 45 Jahre nach ihrem Tod und sie wurde unversehrt in ihrem Sarg gefunden, bis auf die 3 Rückenwirbel, die zu Staub zerfielen. Sie litt nämlich an Rückenmarkskrebs. Sie hat unendliche Schmerzen und war praktisch voll gelähmt und hielt sich nur aufrecht, weil sie nicht liegend ihren Novizen gegenüber treten wollte.
Also hat sich der Rückenmarkskrebs noch nach ihrem Tode zu Staub aufgelöst?
Die zerstörten Wirbel, die waren auch wirklich zerstört.
Da kriegt man ja eine Gänsehaut.
Ja, da kriegen sie auch eine Gänsehaut.
Wir verlassen die Kapelle. Oh.
Hiegemann unterwegs.
Und ich bin heute auf Schloss Padberg hier in Padberg unterwegs. Ulrike Gräfin Droste zu Fischering, wie groß ist Ihr Schloss eigentlich?
Also die Ausmaße vom Schloss wage ich nicht zu beurteilen. Das habe ich noch nicht ausgemessen. Ich werde auch immer gefragt, wie viele Fenster das Haus hat oder wie viele Zimmer. Ich komme immer durcheinander. Es kommt nie dasselbe dabei raus, wenn ich anfange, im Geiste zu zählen. Insofern ist es völlig egal, wie viel das sind. Reichlich viele. Zum Besitz gehörten früher, als es noch Padberg war, in den Glanzzeiten gehörten mehr als 20 Ortschaften im Waldeckschen noch zum Besitz Padberg. Das Gut Helminghausen gehörte dazu, das Gut Hoppecke gehörte dazu. Dann hatten sie was in Boke an der Lippe, das gehörte ihnen aber eigentlich nicht. Das wurde ihnen dann auch von den Schwägern wieder abgenommen. Und jetzt ist es also reduziert auf Padberg selber. In kirchlicher Hinsicht gehört Helminghausen dazu als Filialgemeinde und ich bin Patronatsherrin über Padberg, Helminghausen, Mattfeld und Beringhausen. Die Güter Hoppecke und Helminghausen mussten abverkauft werden vom alten Grafen Wilhelm, weil dieses Gut hier erstmal auf die Beine gestellt werden musste. Mein aktueller Besitz besteht aus ungefähr 420 Hektar Forst, den ich selber betreibe, und 120 Hektar auch circa Landwirtschaft. Als ich ins Haus kam, haben wir noch 25 Hektar Wiesen und Weiden gehabt, darunter auch welche bei Marsberg. Auf denen ging Pensionsvieh. Wir selber hatten hier im Haus noch ein paar Schweine und ein paar Rinder, die aber noch in dem Herbst 67 abgeschafft wurden. Von da an hatten wir keine Landwirtschaft mehr im Haus direkt. Die Ställe wurden dann verpachtet von den umliegenden Bauern, die aber auch inzwischen alle aufgegeben haben. Das hauptamtliche Landwirte gibt's nur noch einen hier am Ort und das ist mein Hauptpächter oben am Raumberg. He's a real nowhere man.
Die Beatles und Nowhere Man, ein Musikwunsch von Ulrike Gräfin Droste zu Fischering. Wir sind hier auf Schloss Padberg, Hegemann unterwegs. Wie sieht es eigentlich aus? Die Landwirtschaft ist verpachtet, auch die Forstwirtschaft?
Nur die Landwirtschaft bewirtschafte ich nicht. Von dem Forst lebe ich, das mache ich.
Aber in den Wald gehen Sie jetzt nicht noch selber?
Natürlich gehe ich in den Wald. Aber ich habe keinen Yachtschein. Aber ich habe die Yacht behalten. Die brauche ich, weil all die netten Herren, die im Forst mir helfen, die haben alle bei uns gelernt. Mein Mann und mein Schwiegervater waren Lehrherren im Forst und sehr begehrt. Und die sind nachher, als ich hier so dastand und gar niemanden hatte, ich habe es nicht gelernt, nicht? Dann sind die alle gekommen und haben mir freiwillig geholfen. Und weil die sich keine Yacht leisten können, habe ich die Yacht behalten, um denen eine Freude machen zu können. Und die Yacht wird vorzüglich verwaltet von dem Sohn unseres ehemaligen Försters. Der Förster hieß Franz Hester. Der fing mit 15 Jahren hier an und war auf unserer Payroll unterbrochen nur vom Zweiten Weltkrieg, wo er in Russland gewesen war, bis er 2006, 87-jährig, starb.
Also der war auf der Payroll, also auf der Gehaltsliste.
Auf der Gehaltsliste war Herr Hester. Ich hatte ihn in meinen Diensten. Er ist nie entlassen gewesen. Er ist nie in Ruhestand gegangen. Er war Jahrgang 19 und hatte mit 15 hier angefangen. Sein Vater nahm ihn an der Hand und brachte ihn hier rauf und stellte ihn meinem Schwiegervater vor und sagte, ich glaube, aus dem Jungen kann ein guter Jäger werden. Also wurde er zum Berufsjäger ausgebildet. Und als er nach dem Krieg so krank wiederkam und obendrein noch einen gelinden Anflug von Morbus Bechterew entwickelte, also dieses immer weiter gekrümmt gehen, da sagte meine Schwiegermutter zu ihm, Franz, du musst was machen, wo du nach oben gucken musst. Kümmer dich mal um die Bäume. Und so ist er Autodidakt, ein wunderbarer Förster geworden. Er hat den ganzen Wald, er war immerhin 72,5 Jahre auf meiner Gehaltsliste, auf unserer Gehaltsliste. Und er hat ganze Bestände begründet, er hat sie großgezogen, hat sie ausgedünnt, er hat sie durchforstet. Er hat sie also liebevoll begleitet und kannte jeden Baum persönlich.
Das war Jennifer Rush, das Farbenspiel des Winds. Hegemann unterwegs am letzten Sonntag des Jahres. Ich bin zu Gast auf Schloss Padberg und bei Ulrike Droste zu Fischering. Frau Gräfin, ich könnte mir vorstellen, dass die Stürme der letzten Zeit auch in Ihrer Forstwirtschaft so einiges durcheinandergewirbelt haben.
Durch die großen Stürme, wie zum Beispiel Wiebke 1990, war es anders geworden. Früher kamen die Holzkäufer an und sagten, können wir bei Ihnen ein Sortiment, sagen wir mal Stangen kriegen, wurden Festmeter angegeben, dann machten wir das auf Bestellung. Und das ging wunderbar. Und da gab es hohe Holzpreise. Und nach diesen großen Stürmen, wo sie alle bis unter das Dach voll waren, kam es dann rum, dass die Leute sagten, nee, wir können Ihr Holz nicht gebrauchen. Also wo sollte ich hin mit dem Holz, nicht? Und dann habe ich mich in die Waldeck'sche Forstbetriebsgemeinschaft aber ich habe nämlich ein kleines Stück Wald im Waldeck'schen, das ist die Voraussetzung dafür, das ist bei irgendeiner Grenzbegradigung vergessen worden und ohne Wald im Waldeck'schen kann man nicht Mitglied in der Waldeck'schen Forstbetriebsgemeinschaft werden. Und ich kannte aber die ganzen, weil ich da immer als Gast hinkam, ich wollte mal hören, wie es im Ausland so vor sich geht und außerdem bin ich mit der Familie Waldeck befreundet. Da bin ich dann öfter aufgetaucht bei den Sitzungen als Gast eben so. Und als dann eines Tages nach Wiebke eben keiner mein Holz wollte und ich muss jeden Pin verkaufen, um leben zu können, ich kann das da nicht verkommen lassen draußen, da habe ich dann gefragt, ob ich da Mitglied werden könnte. Dann haben sie natürlich erst mal gestaunt, ob der Größe meines Waldeck'schen Waldanteils, den will ich Ihnen jetzt lieber nicht erzählen. Und dann haben sie aber gesagt, okay, Sie sind in Not. Und im Vorstand saßen ja lauter hessische Rittervettern von mir. Ich stamme aus Hessen, nicht? Und insofern, die kannten mich alle. Und da haben sie gesagt, wir haben zwar gerade die ganze Stadt Volkmarsen abgelehnt, aber dich nehmen wir. Wiebke war mir schon schlimm genug, sowas hatte ich noch nicht erlebt, da hatte ich ungefähr den doppelten Jahreseinschlag da liegen. Aber Kyrill hat mich den achtfachen Jahreseinschlag gekostet Und ich bin sehr froh, dass Förster Hester gestorben ist, bevor er diese Verwüstung gesehen hat. Ich glaube, das hätte er dann nicht überlebt. Also da war ich sehr froh, dass er gestorben ist und dass meine Mutter kurz vorher gestorben ist, ein paar Tage vorher. Die stand noch über Erden, als der Wald umfiel hier. Die hätte das genauso getroffen.
Woodkid, Run Boy Run, hier bei Hiegemann unterwegs auf Schloss Padberg. Ulrike Droste zu Fischering, Sie arbeiten sicherlich in Ihrem Wald nachhaltig, legen aber besonders Wert auf den Begriff naturnah.
Selbstverständlich, denn die Nachhaltigkeit wird uns sowieso abverlangt. Das kann man aber auch unterschiedlich ausgestalten. Und ich lege eben Wert darauf, dass man weiß, ich bemühe mich, meinen Forst naturnah zu bewirtschaften, was nicht einfach ist, denn ich muss darauf achten, dass ich jeden Pin verkaufe, sonst kann ich nicht leben.
Und dieses Schloss nicht unterhalten.
Obendrein auch noch das. Ich wage nicht auszudenken, wie viel Liter Heizöl hier durch die Röhren gehen, aber ich finde, es muss sein, denn wenn ich irgendwo irgendwelche Zimmer abstelle, dann geht es mir jedes Mal so, dass irgendwo was friert und die Schweinerei dann, das lohnt sich das ganze Heizöl nicht, was ich damit gespart habe. Ich habe es also gerne warm im Winter und ich finde, ich kann ja mein Geld dafür verwerten, wofür ich es wert halte. Ne? Wenn Sie frieren, dann werden Sie ein grämlicher Mensch. Das muss nicht sein. Ich hatte neulich Besuch von dem Forstdirektor Hubertus Bineck, Forstdirektor der Schenk zu Schweinsbergschen Forsten. Das ist meine frühere Familie gewesen. Er kommt ab und zu und hilft mir, wenn ich einen Hilferuf ausstoße. Und der hat in mein Gästebuch geschrieben, Besuch der Padberger Forsten, ein strukturierter Wald mit vorbildlichen Wildbeständen, keine Gatter, kein Verbiss und eine Waldbesitzerin, die mit Leib und Seele Betriebsleiterin ist.
Und die mit Leib und Seele auch Schlossführerin ist, denn Ulrike Droste zu Fischering wird uns gleich nach den Nachrichten weitere Einblicke hier auf Schloss Padberg gewähren. Und die Gräfin ist auch eine Musikliebhaberin. Sie mag natürlich auch klassische Musik und dazu gehören die ungarischen Tänze von Johannes Brahms. Und da hören wir jetzt zum Abschluss dieser ersten Stunde Tanz Nr. 5 und wir hören noch einmal die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Claudio Abbado. Ich sage Tschüss, bis gleich nach den Nachrichten wieder hier auf Schloss Padberg. Musik.